Ja, Geschwister, wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, dann dürft ihr aufschlagen den Propheten Jesaja, Kapitel 8, die Verse 19 und 20. Und da steht: Und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so antwortet: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen? Hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Das Thema heute ist Faszination Geheimwissen. Sieh mal, diese geheimen Dinge, die haben den Menschen schon immer fasziniert. Schon am Anfang der Schöpfung, bei Adam und Eva, als der Sündenfall kam, da hatte die alte Schlange versucht, den Menschen neugierig zu machen, ihn zu zeigen, da gibt es etwas, was du noch nicht hast und das musst du unbedingt haben. Und obwohl dieser Mensch damals noch vor dem Sündenfall in einer völligen Beziehung zum Schöpfer stand, eine völlige Harmonie, hat es leider dazu geführt, dass dieses Geheimnis so eine Faszination hatte, dass letztendlich dann dieser Schritt getan wurde, der die Menschheit ins Verderben gezogen hat. Das Wort Geheimnis wurde von Martin Luther für lateinisch Mysterium oder Mysterium gebraucht. Die Bedeutungen von diesem Wort kann man ungefähr so definieren: Etwas, was geheim bleiben soll, oder etwas, was nur Eingeweihten bekannt ist, oder etwas Unerforschtes oder nicht Erforschbares. Und hier merken wir schon, das sind so diese Geheimdinge. Der Ausdruck Mystik vom altgriechischen Mystikos, was so viel bedeutet wie, ja, so die Mund oder Augen schließen, bezeichnet Berichte und Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit sowie die Bemühungen um eine solche Erfahrung. Und es gibt in der Menschheitsgeschichte, nicht nur in der christlichen Szene, sondern auch in allen anderen Religionen, mystische Erlebnisse, wo Leute dann eben halt wirklich außergewöhnliche Erfahrungen gemacht haben. Gerade in der katholischen Kirche ist der Mystizismus ja stark verbreitet, geprägt von Leuten, die dort immer merkwürdige Erscheinungen, Offenbarungen hatte. Und wenn man hineinschaut in die Welt der Religion, dann merkt man, dass die meisten Leiter alle irgendwann mal irgendwelche Offenbarungen hatten, irgendwelche Engelserscheinungen oder irgendwelche Begegnungen mit der unsichtbaren Welt. Das ist für mich einfach wichtig, dass wir uns mal darüber Gedanken machen, über dieses Wort Geheimnis, das ja im Lateinischen Mysterium genannt wird, und Luther hat für dieses Mysterium dieses Wort Geheimnis benutzt. Und wir leben ja auch heute in einer Situation, wo es scheinbar so ist, dass immer wieder neue Leute neue Erkenntnisse haben. Wir haben ja durch die momentan weltweite Not, die wir haben, durch diesen Virus, haben wir überall ohne Ende Leute, die plötzlich Experten sind. Und jeder ist der Meinung, ich habe den Durchblick, ich weiß es jetzt besser. Es ist nicht nur so, dass anerkannte, kompetente Ärzte unterschiedlicher Meinung sind und gegenseitig irgendwo dort Aussagen machen, die sich eigentlich beißen, sondern dass ganz viele Leute, ob Christen oder Nichtchristen, auch ihren Senf dazugeben. Und so richtig weiß eigentlich keiner mehr richtig Bescheid. Und was heute noch aktuell ist, wird morgen gestürzt, dann kommt es wieder neu, dann wird wieder irgendetwas gesagt. Und das führt dazu, dass die Leute sehr verunsichert sind. Sehr verunsichert sind. Und diese Faszination für diese Geheimnisse merkt man, wenn man die Zugangsdaten mal sieht, wie Leute Kanäle nutzen, wo angeblich neue Informationen jetzt kommen, was alles auf dieser Welt passiert. Ja? Und ich komme nachher darauf, auch in den ganzen okkulten Bereichen. Okkult heißt ja so viel wie verborgen, geheim, ja. Da herrscht Hochbetrieb. Und bevor wir uns nachher zu diesen Dingen wenden, möchte ich generell etwas sagen, was uns, glaube ich, wichtig ist, um zu wissen, das Geheimwissen. Da geht es ja um Geheimnis und um Wissen. Da ist mir wichtig, dass wir eins an erster Stelle wissen, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich, dass Gott allwissend ist. Gott allein ist allwissend. Es gibt manche Gläubige, die sind der Meinung, auch der Teufel weiß alles. Das stimmt nicht. Darüber habe ich ja auch mal eine Bibelarbeit gehalten über das Thema Engel. Der Teufel weiß sicherlich einiges, aber er ist ein geschaffenes Wesen und er ist auf keinen Fall allwissend. Das gleich am Anfang. Der Einzige, der allwissend ist, ist Gott selbst. Wir lesen zum Beispiel im ersten Buch der Könige, Kapitel 8, Vers 39, eine Aussage. Dann höre du es im Himmel der Städte, wo du thronst, und vergib und handle und gib jedem nach all seinen Wegen, da du sein Herz kennst, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Nur Gott allein kennt das Herz eines jeden. Das ist auch für uns wichtig, dass wir vorsichtig sind mit Äußerungen über Menschen. Wir können immer nur gewisse Dinge beurteilen. Ins Herz kann man den anderen nicht schauen. Es gibt leider einige Gläubige, die sind der Meinung, sie können das, aber die versündigen sich. Eine zweite Bibelstelle, die ich euch rate, mal komplett zu lesen, es sind 24 Verse, ist der Psalm 139. Es ist ein wunderbarer Psalm, wo deutlich wird, dass Gott wirklich allgegenwärtig, allwissend ist. Ich lese uns ein paar Verse daraus vor. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich nur, Finsternis möge mich verbergen, und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Und dann können wir noch weiter lesen. Unglaublicher Psalm. Ja. Er weiß alles, was auch in meinem kleinen Leben dran ist. In Psalm 147, Vers 5 steht, Groß ist unser Herr und reich an Macht. Seine Einsicht ist ohne Maß. Man kann sie nicht messen. Geht auch nicht, weil er allwissend ist. Dann noch eine wunderbare Bibelstelle. In Jesaja 42, Vers 9 steht, Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich euch, bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Ja. Gott kann nichts überraschen. Die Gegenwart ist für ihn schon Vergangenheit, die Zukunft ist für ihn Vergangenheit. Können wir rational von unserem Kopf her nicht packen, da ist Gott viel zu groß. Aber die Bibel sagt es. In Matthäus Kapitel 10, Vers 29 und 30, da steht, werden nicht zwei Spählinge für ein paar Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater? Bei euch sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Das ist unser großer Gott, dem nichts entgeht, der alles weiß, der sogar darauf achtet, ob ein Vogel stirbt. In Römerbrief Kapitel 11, Vers 33 steht, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar sind seine Wege. Und noch eine Bibelstelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 20, da steht, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Gott kennt alles. Und das ist am Anfang so wichtig, weil wir, wenn wir über Wissen sprechen, dann müssen wir zu dem hingehen, der allwissend ist und der nie auch nur ein einziges Mal fehlgelegen hat mit dem, was er gesagt hat. Das ist wichtig. Die Bibel ist das vertrauenswerteste Buch, was es auf dieser Welt gibt. Gott hat sich noch nie geirrt, noch nie getäuscht und Gott hat noch nie eine Aussage korrigieren müssen. Alles das, was er beschlossen hat, hat auch so eingetroffen. Und eine zweite wichtige Sache ist, derjenige, der Geheimnisse offenbart, ist Gott selbst. In Daniel Kapitel 2 steht in Vers 22, 28, nachdem dieser Nebukadnezar diesen Traum hatte, da steht Folgendes, Daniel 2, 22. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Und Vers 28 in Daniel 2 steht, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Da waren damals auch die ganzen Wahrsager und Seher und die ganzen Okkultisten, die waren nicht in der Lage, diesen Traum zu deuten. Und dann hat Gott diesen Daniel diesen Traum offenbart. Und auch da sehen wir schon, dass Gott den Durchblick hat und nicht die Leute, die sich mit okkulten und finsteren Dingen eingelassen haben, wie die Seher unter Nebukadnezar. Die wussten von den Dingen nichts, sondern unser Gott konnte den Daniel die Weisheit geben, da hineinzublicken, was menschlich absolut unmöglich ist und was der Teufel auch nicht konnte. Aber Daniel durfte es, weil er mit seinem Schöpfer Gott lebte. Im 1. Korinther 4, Vers 5 steht ein wichtiges, was ist denn Apollos und was ist, Entschuldigung, ich habe das verkehrt gelesen, 1. Korinther 4, Vers 5, da steht, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird und dann wird jedem sein Lohn werden von Gott. Wir sollen nichts verurteilen, das Verborgene des Herzens, das weiß keiner von uns, sondern allein Gott. Und er wird es eines Tages alles offenbar machen. Das ist so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Und dann ist noch eine Sache wichtig. Also Gott ist allwissend. Er ist der Einzige, der die Geheimnisse offenbart. Er ist der Einzige, der wirklich weiß, was auf dieser Erde schon war, momentan aktuell ist und was kommt. Bis auf die letzte Sekunde weiß er genau, was passiert. Und dann ist etwas Wichtiges für uns, und wenn wir das wissen, auch nochmal zu der Gewichtung des Wissens. In 1. Korinther Kapitel 13, Vers 2, da sagt der Apostel Paulus, und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich in allem Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Also, Wissen ist gut, will ich überhaupt nicht abstreiten. Wir sollen uns auch bemühen, zuzunehmen, auch in der Erkenntnis Gottes. Aber Wissen allein ohne Liebe bringt mir gar nichts. Und dann noch eine Bibelstelle im 1. Korinther Kapitel 8, Vers 1. Da steht, die Erkenntnis oder das Wissen bläht auf, die Liebe aber erbaut. Das zum Thema Gewichtigung. Ja? Wir müssen auch nicht immer alles wissen. Wichtig ist, dass wir wissen, dass unser Gott alles weiß. Und darauf müssen wir unser Wissen gründen. Und nicht auf unser kleines, erbärmliches, was wir uns angeeignet haben im Laufe unseres Lebens. Was manchmal auch richtig ist, aber sicherlich sehr oft auch falsch war. Der zweite Punkt, der Mensch und die Erkenntnis. Sieh mal, als Gott den Menschen schuf, da lesen wir gleich am Anfang des Buches, im ersten Buch Mose, der Bibel, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Das heißt, der Mensch geschaffen zum Bilde Gottes. Gott ist sein Gegenüber. Und der Mensch hat so eine Würde, dass sein kleines Herz nur dann zur Ruhe kommt, wenn dieser große Gott Einzug erhält in sein Herzen. Das ist die Würde, die wir haben. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 17 steht dann, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und dann kommt hier 1. Mose 3, die größte Katastrophe der Menschheit, der Sündenfall. Und dann kommt eben halt die Schlange. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Übrigens, ihr sollt nicht berühren, das hat Gott gar nicht gesagt, wenn wir die Verse davor lesen. Er hat nur gesagt, nicht davon essen. Hier tut sich der Mensch wichtiger machen, und zieht noch etwas hinzu zum Wort Gottes und das ging nach hinten los. Merkt euch das hier schon bei Eva. Wenn wir zu dem Wort Gottes etwas hinzufügen, das wissen wir aus Offenbarung auch, dann geht es immer nach hinten los. Ja, und dann antwortet die Schlange. Und was sagt sie? Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, dass ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr werdet sein wie Gott, erkennet Gutes und Böses. Naja, und dann war die Frucht noch sehr appetitlich und dann hat sie zugelangt und das Ende von ihm kennen wir, die Katastrophe pur. Das heißt, der Mensch war schon damals vor dem Sündenfall, war ihm das schmackhaft, noch mehr zu wissen. Und anstatt sich an seinen Gott zu wenden, Eva und Adam hätten ja Gott fragen können, sag mal, ist das so? Stimmt das, was die Schlange uns sagt? Anstatt dessen hat der Mensch das Ding selbst in die Hand genommen. Naja, und zu was das geführt hat, das wisst ihr. Und der Mensch will seit diesem Sündenfall immer hoch hinaus und glaubt, er ist der Größte. Ja? Es gibt ein Wort. Nur ein Gott wollte Mensch sein, nämlich Jesus Christus. Aber viele Menschen wollen Gott sein. Ja? Viele Menschen wollen Gott spielen und Gott sein. Aber nur ein Gott wurde Mensch, Christus. Wozu das führt, können wir auch lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9, der Turmbau zu Babel. Da sagen die, wohlan, wir wollen eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel setzen. So wollen wir uns einen Namen machen. Ja. Sieh mal, wenn der Mensch seine Beziehung zu Gott verliert, dann ist er abhängig von Namen. Ja, auch in dieser Welt. Ja. Manche geben alles, um mal einen Doktortitel zu haben. Betrügen ja auch dafür. Ne? Sehen wir auch in der Politik und überall, dass Leute immer mehr machen, als wie da ist. Ne? Oder Professor noch gewaltiger. Ja? Diese ganzen Titel, so nett sie sein mögen, die sind einmal in der Ewigkeit für die Katz. Ja? Aber der Mensch strebt nach Ruhm. Er will hoch hinaus. Und der Teufel, der bietet sehr gerne seine Erkenntnisse an. Und das möchten wir jetzt mal beleuchten. Im fünften Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 10 bis 14, da steht Folgendes. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der Herr dein Gott sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an dem Herrn deinen Gott halten. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, so etwas hat der Herr dein Gott dir nicht gestattet. Und das hat Hochkonjunktur, Spiritismus, Okkultismus, die ganze Bandbreite des Totenkultes, ja. Die Esoterik, das nimmt zu, das boomt ohne Ende. Und die Bibel sagt, tut es nicht. Ja, tut es nicht. Der Teufel bietet das gerne an und fängt damit ganz, ganz viele Menschen. Im Propheten Micha, Kapitel 5, die Verse 11 bis 14 steht, da rotte ich die Zaubereien aus deiner Hand aus und du wirst keine Wahrsager mehr haben. Da rotte ich deine Götzenbilder aus und deine Gedenksteine aus deiner Mitte und du wirst dich nicht mehr niederwerfen vor dem Werk deiner Hände. Da reiße ich deine Ascherem aus deiner Mitte und zerstöre deine Städte. Und ich übe in Zorn und in Erregung Rache an den Nationen, die nicht gehört haben. Wir sehen immer wieder, dass Gott das nicht möchte. Gott möchte, dass wir die Zaubereien ausrotten. Und viele Leute, die sich heutzutage auch zu Wort melden, sind in irgendwelchen dunklen Szenen unterwegs. Ich komme nachher noch da drauf und werde die auch benennen. Wir lesen dann noch eine interessante Stelle im Propheten, in Jesaja. Im Propheten Jesaja lesen wir in Kapitel 47 etwas. Jesaja 47, die Verse 13 und 14. Da steht: Du bist müde geworden durch die Menge deiner Beratungen. Sie sollen doch auftreten und dich retten. Die Himmelszerleger, die Sternebeschauer, die an jenem Neumond wissen lassen, was über dich kommen soll, über jeden Neumond. Siehe, sie sind wie Grasstoppeln geworden. Feuer hat sie verbrannt. Von der Gewalt der Flamme haben sie ihr Leben nicht gerettet. Es gab keine Kohle, um sich zu wärmen, kein Feuer, um davor zu sitzen. Das war auch schon damals der Untergang, dass die Menschen und auch Israel sich dahin gewandt hat. Zauberer, Himmelszerleger, ja, Sternedeuter. Ja? Das hat auch Hochkonjunktur. Dieser ganze Kram mit den Horoskopen. Manche sagen, ist doch nur Spaß. Ja, das mag sein, dass du das aus Spaß tust, aber der Teufel nimmt es bitter ernst. Ich habe schon mal das Gleichnis gesagt. Wenn du aus Spaß ein Glas Gift trinkst, dann stirbst du genauso als mit dem vollen Bewusstsein oder mit Freude dieses Gift oder aus irgendwelchen anderen Gründen dieses Glas zu trinken. Gift bleibt Gift. Und der Teufel nimmt das Böse ernst, ja. Der wird sein Tribut fordern und das tut er. Dann ein Mann Gottes, eine der traurigsten Bibelstellen, die es gibt im Alten Bund, im 1. Chronik, Kapitel 10, die Verse 13 und 14 über Saul. So starb Saul wegen seiner Untreue, die er gegen den Herrn begangen hatte, in Bezug auf das Wort des Herrn, das er nicht beachtet hatte und auch weil er den Totengeist gefragt hatte, um Rat zu suchen. Aber bei dem Herrn hatte er keinen Rat gesucht. Darum ließ er ihn sterben und wandte das Königtum David dem Sohn Isais zu. Also, hier müsst Gott einen König wegnehmen, weil er sich mit dem Totengeist eins gemacht hat. Und es ist Wahnsinn, diese ganzen Geheimwissen, diese ganzen Leute, die dort in der Mystik drinne sind und im Okkulten, die sprechen ständig, dass sie mit irgendwelchen Geistwesen da Informationen kriegen. Das sind greuliche Dinge vor dem Herrn und das sollen wir als Christen absolut nicht damit nichts zu tun haben. Aber der Teufel bietet das gerne an. Hier in Nehemia Kapitel 9, Vers 6 steht, du Herr bist es allein, du hast die Himmel gemacht, die Himmel und Himmel und all ihr Herr, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machtest dies alles lebendig und das Herr des Himmels werft sich vor dir nieder. Das Herr des Himmels, das sind die Sterne. Ja? Die Bibel sagt, dass die Sterne Gott anbeten. Der Mensch betet die Sterne an durch Horoskope und andere Dinge. Dreht's genau um. Ja, die Sterne, die richtigen Sterne, die wissen, wem sie anbeten. Die beten laut Nehemia 9,6 und in Psalm 103, Vers 21 steht, preist den Herrn all seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Werken tut. Alles betet dort den Herrn an. Ja, und sieh mal, das ist genau die Botschaft, die Bibel bringt. Und die Menschen haben es genau anders gemacht und verehren das Geschöpf oder eben halt auch so eine Sternkulte, was die Bibel absolut verbietet. Dann finden wir noch eine Bibelstelle in Apostelgeschichte 19,19, nachdem dort der böse Geist ausgefahren ist und Paulus dort viel bewirken kann und die Leute, die im Okkulten festsaßen, da tun sie Buße und dann steht in Vers 19, Apostelgeschichte 19,19, viele aber von denen, die vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihnen Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Das war eine große Summe, viel Geld damaliger Zeit, aber diese Leute machten es richtig. Sie verschenkten es nicht, wie ich das schon mitbekommen habe in der Seelsorge, dass Leute mir sagten, ja, ich habe da Zauberbücher gehabt, die habe ich auf dem Flohmarkt dann umsonst weggegeben. Bloß nicht, ja. Nimm diesen ganzen Mist auch nicht einfach so wegschmeißen, mach ein Feuer und verbrenn den ganzen Dreck und den ganzen Mist. Ja, das ist so wichtig. Der Teufel bietet das dort an. Es gibt viele okkulte Bücher. Es gibt auch viele Bücher über geheime Wissenheiten. Die Kabbala, eine jüdische Richtung, ja, ist voller Dämonie. Müssen wir völlig ablehnen. Ja, das ist eine Sache, die haben wir nicht gut zu heißen. Ich komme nachher noch auf andere Dinge. In Offenbarung 21,8 steht, aber die Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Das heißt, hier werden die Zauberer, die Götzendiener, die Lügner, die werden eines Tages dort in die ewige Verdammnis gehen. Ein hartes Gericht, weil es für Gott eine Gräuelsünde ist, sich mit diesen Dingen einzulassen. Und der Teufel hat heute Hochkonjunktur. Die Menschen werden immer mehr verstrickt in diese Dinge. Das mal zum Anfang, das war die Einleitung, so ein bisschen zu verstehen, um was es geht bei diesen ganzen merkwürdigen geheimen Dingen, oft okkulten Dingen, wo uns etwas versprochen wird, du hast mehr Gesundheit, mehr Kraft, mehr Power. Und es gibt viele, viele Informationen, auch im Internet momentan, YouTube und Instagram und das ganze Zeug, der heißt, die sind voll mit Verschwörungstheorien und mit Leuten, die ganz merkwürdige Typen sind, ja, die da von sich Dinge geben, die viele einfach so ungeprüft auch übernehmen, leider. Und nun möchte ich euch ein Stück weit einige Dinge sagen zu verschiedenen Geheimbünden. Das Erste, was ich sagen möchte, ist die sogenannte Gnosis. Die Bezeichnung Gnostiker stammt vom griechischen Gnosis, was Erkenntnis bedeutet. Ein Gnostiker ist demnach zunächst einfach jemand, der eine besondere Kenntnis besitzt und danach lebt. Die Gnosis hat sich erst entwickelt aus der Verbindung von christlichem Glauben und hellenistischer Philosophie. Außerchristliche Gnosis ist eine sekundäre Ableitung aus der christlichen Gnosis. Der Ausdruck meint somit ursprünglich nichts Negatives. Verschiedene Kirchenväter, so etwa Clemens von Alexandrien und Irenäus, bezeichnen damit die Erkenntnis Jesu Christi durch den Glauben. Die wahre Gnosis, schreibt Irenäus, ist die Lehre der Apostel. Dieselben Denker jedoch bezeichneten auch bestimmte Heretiker, das sind Irrlehrer, die zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert einige Verbreitung fanden, als Gnostiker. Damit nahm der Ausdruck einen kritischen Unterton an. Paulus ging im Brief an die Kolosser darauf ein. Philosophische Strömungen. Die Gefahr bestand, dass die Kolosser sich philosophischen Einflüssen öffneten. Dabei ging es wohl weniger darum, den christlichen Glauben aufzugeben, als vielmehr um den Versuch, den christlichen Glauben durch die Philosophie dieser Welt zu bereichern. Es gab Philosophen, die ihnen höhere und bessere Kenntnis versprachen. Dabei ging es um bestimmte Verhaltensregeln und vor allem um die Beschäftigung mit der unsichtbaren Welt. Die Geringschätzung der Materie spielte eine große Rolle und in Verbindung damit die Askese. Eine Folge davon war, dass man sich von gewissen Speisen oder von der Ehe enthalten sollte. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir diese Dinge verstehen. Da kommt das eigentlich ursprünglich auch her, nämlich genau diese Gnosis. Und der Kolosserbrief, ja, der Kolosserbrief geht auf dieses Thema ein. Und interessant ist, dass ausgerechnet auch im Kolosserbrief Paulus das Haupt beleuchtet. Er bezeichnet das nicht im Epheserbrief, da geht es um den Leib, um die Gemeinde. Und der Kolosserbrief, da wird besonders das Haupt, nämlich Jesus selbst, beleuchtet. Und genau das ist die richtige Reaktion auf solche Irrlehrer. Irrlehre fängt immer an, Jesus und. Ja, du brauchst Jesus und. Wenn das jemand sagt, weißt du sofort, ich bin verkehrt. Jesus allein. So soll es sein. Ja, merkt euch diesen kleinen Satz. Jesus allein, so soll es sein. Wir müssen da nichts hinzufügen. Alle, die das machen, sind Irrlehrer. Egal, wer sie sind und woher sie kommen. Diese Gnostiker dachten durch bestimmte philosophische Eindrücke, Intelligenz, ja, da hat man versucht, vom Intellekt her über vieles noch zu kommen. Zum Teil auch mystische Sachen wurden damit hineingebracht. Und Paulus warnt die Gläubigen. Es waren ja damals auch viele griechische Leute, die ja in dieser Kultur groß geworden sind, ja, und wo Paulus sagt, ihr müsst einfach aufpassen, ihr müsst euch allein auf Jesus Christus und das, was er vollbracht hat, stützen und auf die Lehre des Wortes und müsst euch nicht auf euren Verstand dort groß stützen. Also die Gnosis ist sozusagen auch die Mutter aller zusätzlichen geheimen Spiritualitäten. Ja? Da haben Leute immer wieder versucht, mehr zu wissen als andere. Dann gab es die sogenannten Templerorden. Templerorden, die wurden so circa 1119 nach Christus ins Leben gerufen. Der Templerorden war ein geistlicher Ritterorden, der von 1118 bis 1312 bestand. Seine Mitglieder werden als Templer, Tempelritter oder Tempelherren bezeichnet. Sein voller Name lautet Armee Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Und in dem Zusammenhang sind ja auch die Kreuzzüge ein Begriff sicherlich für einige, wo Christen sich fürchterlich verrannt haben und im Namen Jesu Christi schändliche Dinge gemacht haben, Menschen umgebracht haben, mit Gewalt wollten sie sie umerziehen zu Christen und sind da Wege gegangen, die der Herr in seinem Wort absolut nicht möchte. Da müssen wir uns auch zu stellen. Es gibt manche Christen, die blenden das aus. Nein, wir müssen auch mutig sagen, da hat die Christenheit grausam sich verrannt und Menschen haben den Namen Jesu missbraucht. Ich glaube auch, dass da viele bei waren, die gar keine wiedergeborene Christen waren. Aber das ist eine andere Sache. Aber diese Tempelorden und Ritter, die haben auch solche Bünde schon gehabt und wollten immer mehr dazu tun, wissen und haben Spiritualität gehabt, die über dem hinausging, was uns schon offenbart war im Wort. Dann ein wichtiger Geheimbund, den viele von euch sicherlich auch kennen, sind die sogenannten Freimaurer. Die wurden 1717 nach Christus gegründet. Die Freimaurerei, auch königliche Kunst genannt, versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen, ursprünglich nur Männer, mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zu Selbsterkenntnis und einem menschlicheren Verhalten führt. Die fünf Grundideale der Freimaurerei sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Sie sollen durch die praktische Einübung im Alltag gelebt werden. Die Freimaurer organisieren sich in sogenannten Logen. Es gibt bekannte Freimaurer, zum Beispiel Goethe, Mozart, Stresemann, Mark Twain, Churchill, auch der Schauspieler, der in unseren Kreisen auch bekannt ist, Clark Gable gehört dazu, und Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes, jener internationalen Organisation, die sich zu einer aller Nationen umspannenden Hilfe bei Weltkatastrophen jeder Art entwickelt hat. Auch er, dieser Gründer, war Freimaurer. Und nun muss man aber sehen, dass manche denken, ja, die Freimaurer, das sind ganz merkwürdige Okkultisten, die machen nur satanische Sachen. Sicherlich gibt es dort Rituale und Vorstellungen, die in diese Richtung gehen. Aber das Entscheidende ist, der entscheidende Punkt bei den Freimaurern ist, sie versuchen aus sich heraus, ja, etwas Besseres zu machen. Die Bibel sagt, der Mensch ist von Natur aus ein Sünder, das menschliche Herz ist böse. Der Mensch braucht eine neue Geburt, er braucht durch den Heiligen Geist eine Umwandlung und der Mensch von sich aus kann sich nicht retten. Die Freimaurer sind eine humanitäre, angesetzte Philosophie, die der Meinung sind, der Mensch ist an sich eigentlich gut. Und man muss das Gute fördern und dann wird das Böse auch besiegt. Ja? Aber der Ursprung des Menschen ist die Sünde und die kann nur einer beherrschen und wegnehmen, Christus. Nur in Jesus Christus können wir ein neues Leben wirklich haben. Das ist einfach eine wichtige Erkenntnis und die Freimaurer sind sehr stark verbreitet. Und es ist nicht so, dass sie jetzt nur böse Sachen machen, sie machen im Gegenteil sehr viel, in Anführungszeichen, sehr viel Gutes, ja, muss man einfach sagen. Vielleicht auch gar nicht in Anführungszeichen, sie machen sehr viel Gutes. Es gibt viele, auch das Rote Kreuz und andere Johanniterbünde und alle, die da so ein bisschen mit involviert sind, das sind alles sehr humane Dinge, wo ich mich freue, dass die auch dort in Kriegsgebiete hinfahren, unterstützen, ja. Aber man muss einfach wissen, es gehört auch dazu, dass sie dadurch eben halt auch als Mensch sich entfalten, höher aufsteigen wollen. Und im Endeffekt ist es die alte Verführung des Satans, ihr werdet sein wie Gott. Ja? Das muss man einfach so sehen. Grundsätzlich muss man aber wissen, Freimaurer setzen sich sehr für soziale Belange ein. Und die machen vieles Gutes. Ja? Muss man wirklich so sehen. Nur der Ansatz und ihre Philosophie ist biblisch absolut abzulehnen. Ja, dann gibt es die sogenannten Illuminaten. Die wurden 1776 nach Christus ins Leben gerufen. Der Illuminatenorden, lateinisch Illuminati, die Erleuchteten, war eine kurzlebige Geheimgesellschaft mit dem Ziel, durch Aufklärung und sittliche Verbesserung die Herrschaft von Menschen überflüssig zu machen. Der Orden wurde am 1. Mai 1776 vom Philosophen und Kirchenrechtler Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründet, der übrigens auch die Freimaurerei gegründet hat, und existierte bis zu seinem Verbot 1784-85 vornehmlich im Kurfürstentum Bayern. Zahlreiche Mythen und Verschwörungstheorien ranken sich um das angeblich Fortbestehen dieser Gesellschaft und ihre angeblichen geheimen Tätigkeiten, darunter die Französische Revolution, der Kampf gegen die katholische Kirche und das Streben nach Weltherrschaft. Ein sehr bekannter Illuminat ist Adolf Freiherr von Knicke. Kennt ihr ja diese Knicke-Regeln, diese Regeln, wie man sich vernünftig verhält beim Essen und andere Dinge. Illuminaten sollten Schlüsselpositionen in Staat und Gesellschaft besetzen. Tatsächlich rekrutierte der Geheimbund mit Erfolg in den höheren Etagen von Verwaltung, Justiz und Hochschulen. In den besten Zeiten zählte er rund 1200 Mitglieder. Und diese Vereinigung Da wird ja ganz vieles geschrieben, da gibt es unglaublich viel Literatur, wo denn Leute verschiedene Beschwörungen und Verschwörungen dort deuten. Und letztendlich geht man davon aus, dass die Welt und alle Politiker letztendlich, die Illuminaten, haben alles im Griff, die haben den völligen Überblick und die ziehen letztendlich die Fäden. Und da spekulieren denn Leute eben halt und auch gerade jetzt, was die Pandemie angeht, was denn reiche Leute, Bill Gates, George Soros angeht, da sind natürlich viele Leute dann, die dann Botschaften haben, die dann deutlich machen, so hier, jetzt kommt alles auf den Punkt, wir befinden uns jetzt in dieser Zeit und wir haben das Wissen, wir wissen im Endeffekt, was jetzt da alles läuft. Und das ist gerade auch bei den Illuminaten, den wird fast überall vorausgesagt oder vorhergesagt oder bescheinigt, dass die letztendlich diejenigen sind, die alle Fäden auf dieser Welt ziehen. Und deswegen müssen wir da schon mal uns ganz klar von trennen und lösen, weil wir wissen, dass kein Mensch, schon gar nicht ein Mensch, irgendwo Allwissenheit hat und die Fäden ziehen kann, sondern im Regiment der Welt und des Universums, des ganzen Kosmos sitzt unser Herr. Ja, und Menschen dürfen letztendlich nur so viel machen, wie sie zugelassen bekommen vom Herrn. Und wenn manches Böses auch passiert und wenn manche Gerichte anrollen, dann deswegen, weil der Herr es in seiner Weisheit vorausgesehen hat und es zulässt. Aber wenn Gott es nicht möchte, dann sind diese kleinen Menschen letztendlich alle unfähig, auch nur eine kleine Sache zu bewegen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns da nicht in die Irre leiten lassen. Wir sollen uns nicht mit den Illuminaten beschäftigen. Das steht nicht in unserer Schrift. In meiner Bibel steht, betrachtet Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und in meiner Bibel steht, liest die Bibel und liest nicht irgendwelche Verschwörungsbücher von irgendwelchen Verlagen. Ja, wir müssen da gewaltig aufpassen. Sicherlich, das müssen wir sagen, dazu komme ich auch nachher, wird Macht, sobald Macht im Spiel ist, gibt es immer Missbrauch. Und da gibt es Hinterlistigkeiten und Betrug und Verrat und Boykotte und was weiß ich nicht alles. Das müssen wir alles sehen, ja, aber das ist trotzdem kein Grund, dass wir jetzt irgendwo abdriften und uns nur noch mit solchen Dingen beschäftigen. Dann gibt es noch einen Bund, mit dem möchte ich schließen, so ein Geheimbund, nennt sich Skull and Bones, 1832 nach Christus. Skull and Bones heißt Englisch, auf Englisch Schädel und Knochen, ist eine Studentenverbindung der Yale University. Sie wurde 1832 gegründet und wird von Russell Trust Association finanziert, die als ehemaligen Organisation 1856 in die Universität eingegliedert wurde. Skull and Bones ist bekannt dafür, einige führende Vertreter in Politik und Wirtschaft hervorgebracht zu haben, darunter drei Präsidenten der USA. Neben ihren nur gerüchteweise bekannten Bräuchen machten sie dies zum Gegenstand von Verschwörungstheorien. Bekannte Mitglieder, die Gesamtzahl der lebenden Bonesmen wird auf etwa 800 geschätzt. Darunter befinden sich einige führende Vertreter in Wirtschaft und Politik, wie der Präsident der USA, damals George W. Bush, Ordensname Temporary, dessen Vater George Bush, ehemaliger US-Präsident, sowie G.V. Bushs Konkurrent um die Präsidentschaft 2004, John Kerry. Ein dritter Bonesmann, der es bis zum US-Präsidenten gebracht hatte, war William Howard Taft. Das ist auch eine Organisation, die sehr ähnelt mit diesen Geheimbünden, die auch wirtschaftliche Machtgedanken haben, sicherlich auch weltkontrollierende Anliegen haben. Das natürlich sind Leute, die in hohen Positionen sind und wo hohe Positionen zu vergeben sind, da bekommt man hohe Macht. Und wer viel Macht hat, da ist viel Geld, da ist viel Einfluss. Und wisst ihr, das sagt die Bibel schon in den ersten Büchern der Bibel, steht das im ersten Buch Mose, der Mensch wollte den Turm bauen zu Babel bis in den Himmel hoch hinaus. Das hat sich 2021, wird sich das auch nicht ändern. Der Größenwahn des Menschen ist weiterhin da. Und es gibt eben halt leider diese Menschen, die aus sich heraus versuchen, ihre Welt zu schaffen. Das einfach mal zu einigen Tempelorden, zu Bekannten. Das sind eben halt Dinge oder ja, das sind geheime Bünde, über die momentan viel geschrieben und geredet wird. Ich wollte euch das einfach mal so sagen, diese Dinge gibt es. Und jetzt möchte ich nochmal fünftens zum nächsten Punkt kommen, nämlich ich möchte etwas sagen über sogenannte Seher, Wahrsager und Okkultisten. Da habe ich jetzt ein paar rausgegriffen, ich könnte da unzählig mehr rausnehmen, aber aus zeitlichen Gründen beschäftige ich mich jetzt nur mit 7 Stück. Erstens, Edgar Cayce, wird geschrieben Caycee, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Dieser US-Amerikaner lebte von 1877 bis 1945, galt als lebendiges Medium und war berühmt für seine Vorhersagen in tranceähnlichen Zustand. Das ist immer wieder bei diesem Phänomen da, dass Leute dann irgendwelche Nuancen hatten dann Visionen in der unsichtbaren Welt, und der Teufel nimmt das natürlich gerne auf. Wir wissen aus der Schrift, dass der Satan sich verstellt als ein Engel des Lichts. Er war ja mein Engel des Lichts, Luzifer, Lichtträger, und er verführt sehr gerne auch fromm. Ja, der kommt auch als Engel des Lichts und gibt dann irgendwelche Visionen. Diesem Mann haben viele Leute begeistert zugehört. Eine zweite Person ist John D. Ark. Bereits mit 13 Jahren hatte John D. Ark angeblich über ihre ersten visuellen Erfahrungen berichtet. Von Erzengel Michael sowie der heiligen Katharina und Margareta wollte sie nach eigener Aussage Befehle erhalten haben. Auch hier ein typisches Phänomen im Bereich dieser Okkultisten, Wahrsager und Seher. Immer wieder Kontakt zur unsichtbaren Welt, zu Toten und irgendwelche Botschaften. Deswegen habe ich am Anfang gleich das gesagt, für Gott ist es ein Gräuel. Deswegen wissen wir, wer sich hier bedient. Ganz klar der Satan. Da steht dann noch, sie solle das damals besetzte Frankreich von den Engländern befreien und den angedachten Thronfolger an die Macht bringen. 1428, im Alter von 16 Jahren, verließ John ihr Elternhaus und erhielt eine Audienz beim Thronerben. Wir sehen auch hier, dass diese Leute sehr, sehr beliebt waren bei einflussreichen Leuten. Und das ist auch ein Phänomen. Mir ist klar geworden und auch bewusst geworden, dass er in den hohen, edlen Kreisen eine ganz große Offenheit für mystische Sachen sind, für Okkultismus, für Spiritismus. Es sind oft die Leute, die vor lauter Geld nicht wissen, wohin, die keinen Sinn mehr sehen in den materiellen Dingen, die sich dann mit den unsichtbaren Dingen beschäftigen und oft in fürchterliche Bindungen reinkommen. Dann gibt es noch eine Frau, Baba Vanga, Evangelia Bandeva Gucertova, wurde 1911 im heutigen Mazedonien geboren. In ihrer späteren Heimat Bulgarien verehrten viele Menschen Baba Vanga, zu Deutsch in etwa Großmutter Vanga, bis zu ihrem Tod 1996 als lebende Heilige. Im Alter von nur 16 Jahren erblindete Vanga wegen der Folgen eines schlimmen Sandsturmes. Mit diesem Ereignis soll der Beginn in ihrer zahllosen hellseherischen Vision einhergehen. Unter anderem sagt man, diese Frau habe den Angriff auf das World Trade Center vorausgesagt. Ja. Also das sind alles immer Leute, die dann irgendwo bestimmte Erlebnisse hatten und hatten irgendwelche okkulten Einflüsse. Wir wissen von der Schrift, dass das einfach dämonische Informationen sind, die dort weitergegeben werden. Gott hat es verboten, mit der unsichtbaren Welt Kontakt aufzunehmen, und diese Leute haben ständig irgendwelche Visionen und Eingebungen gehabt. Dann sehen wir noch Marie-Anne Lenormand. Marie-Anne Lenormand lebte von 1772 bis 1836 und genoss unter vielen französischen Adligen extrem hohes Ansehen. Selbst Kaiserin Josephine sowie der russische Kaiser Alexander I. wussten ihre Dienste zu schätzen. Übrigens, nach der Französin sind die Lenormand-Karten benannt. Diese zählen bis heute zu den am häufigsten verwendeten Methoden des Kartenlegens. Das ist auch eine Gräuelsünde vor dem Herrn. Ja? Wenn du das mal getan hast, dann geh auf deine Knie und bitte den Herrn Jesus um Vergebung deiner Schuld und Sünde und hab damit nichts mehr zu tun. Ja? Nicht die Karten sagen dir die Zukunft. Schau in das Wort Gottes, da kriegst du alles, was du brauchst, und lass dich nicht mit diesen Gräuelsünden ein, der Wahrsagerei. Nichts anderes ist es. Ja, dann gibt's noch eine Person, der sehr bekannt ist, der sogenannte Nostradamus, der Franzose Michel de Nostredame, besser bekannt unter dem lateinischen Namen Nostradamus, war eigentlich Arzt und Apotheker. Berühmtheit erlangte er allerdings für seine Prophezeiung. Nostradamus lebte von 1503 bis 1566 und seine legendärsten Werke waren die sogenannten Zenturien. Das kann man überall fast kaufen und muss man einfach so sehen, dass der Mann da vieles gesagt hat, und sicherlich ist es auch einiges eingetroffen. Ja, wenn man da tausende von Zusagen macht, zum Teil arbeiten solche Leute ja auch mit gängigen Dingen, die sich entwickeln. Ja, also man muss kein großer Wahrsager oder in die Zukunft gucken, wenn ich sage, es wird sicherlich auch im Jahr 2021 mal einige werden sterben. Ja, und einige werden krank werden. Da bin ich aber noch kein großer Hellseher, weil das ist einfach so im Leben. Und manche bedienen sich eben halt sehr auf dieser psychologischen Ebene, manche sind aber auch sehr stark wirklich besessen von Dämons und kriegen dort irgendwelche Offenbarungen. Ich habe euch das schon mal gesagt, es ist kein Wunder, der Satan selbst konnte auch beim Auszug Israel bei den Zeichen einiges machen. Er konnte nicht alle Zeichen machen, aber einige Zeichen konnte er auch machen. Ja? Diese Wahrsager und Priester, die konnten einiges, was Mose dort an Zeichen gemacht hat, auch machen. Es ist nicht so, dass der Teufel dumm ist. Gott lässt es zu. Und einiges ist da eben halt auch sicherlich geschehen, was dieser Mann vorausgesagt hat. Dennoch müssen wir diese Wahrsagerei und diese Zukunftssicht von diesen Leuten ganz klar verneinen und damit nichts zu tun haben. Dann ein Mann, der in der Satanisten-Szene ein Hero ist, der fast angebetet wird, Aleister Crowley. Aleister Crowley, geboren am 12. Oktober 1875 in Leamington Spa, England, und gestorben am 1. Dezember 1947 in Haskins, England, eigentlich Edward Alexander Crowley, war ein Okkultist, Kabbalist. Kabbala ist eine mystische Form von jüdischen Geheimschriften. Magier, er war Mystiker, Poet, Künstler, Künstlermanager und Sozialkritiker. Er gilt als Begründer des modernen Satanismus. Crowley bezeichnete sich selbst als den Antichrist und das große Tier mit der Zahl 666. Grundgesetz des neuen Zeitalters wurde: Tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz. Die Grundlehre dieses Gesetzes mit dem ideologischen Leitsatz des Neosatanismus wird in einem von Crowley zusammengestellten Gedicht, das auch als sogenannte Crowley-Charta bezeichnet wird, deutlich. Und da gibt es gleich am Anfang diesen Satz: Es gibt keinen Gott außer dem Menschen. Das sagt dieser Mann. Wo er das her hat, ist nicht schwer herauszufinden. Das ist das, was Satan schon Eva gesagt hat beim Sündenfall. Ihr werdet sein wie Gott. Also eine Aussage langt, um zu wissen, wo dieser Mann gesteuert her war. Ja? Und dann noch eine siebte Person, die gerade bei uns Sinti sehr bekannt ist. Es war die sogenannte Wahrsagerin Buchela, die bekannteste Wahrsagerin der Sinti, Madame Buchela, geboren am 12. Oktober 1899 in Hotzrath und gestorben am 8. November 1986 in Bonn, galt als Wahrsagerin von Bonn und sogenannte Pythia vom Rhein. Eine sehr bekannte Frau, die viele Machtmenschen, auch Politiker, immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stand. Leider muss ich das sagen. Und ich habe auch einige Leute schon getroffen, die damals noch bei ihr waren. Auch eine Frau, die letztendlich leider im Bunde mit den Satan war, muss man ganz nah so sagen. Und diese Frau hat viele Menschen verseucht durch ihre Karten und Handlinien und Wahrsagen, Dinge, die ein Gräuel für den Herrn sind. Und dann gibt es als letzten Punkt nochmal zu diesen ganzen Verschwörern, gibt es auch moderne Verschwörer und sogenannte Endzeitpropheten. Da gibt es unter anderem eine Sendung, die nennt sich Die Simpsons. Ja, die werden oft in Verbindung gebracht mit Illuminaten und mit Verschwörungen und anderen Dingen. Da gibt es dann irgendwelche Voraussagungen, die dann eingetroffen sind, ob es nun so war oder nicht. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber da sind eben halt auch Leute, die behaupten, die wissen mehr als andere wissen. Und wisst ihr, im Endeffekt ist das auch eine Angeberei der Menschen. Ja? In dem Sinne machen sich denn Menschen abhängig, dann sagen sie, man, cool, da möchte ich mehr von wissen. Und ohne dass der Mensch das merkt manchmal, beschäftigt er sich mit diesen Dingen und verliert seinen Schöpfer aus den Augen, der allein Allwissenheit hat. Ich habe euch das deswegen am Anfang gesagt, Satan ist nicht allwissend. Er ist ein Geschöpf, er ist ein Engelwesen, ein besiegter Fürst, auch er ist der Fürst dieser Welt, aber ein besiegter Fürst. Und da wollen sich Leute wichtig machen. Aber da sind eben halt auch verschiedene Verschwörungen, dass die Simpson dort ihre Hände im Spiel haben und die Fäden in dieser Welt wissen, wer die Fäden hat. Da kann ich nur drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre, lachen, eher weinen, weil wir haben uns nicht an die Simpsons zu orientieren, sondern an das Wort Gottes, an unseren Herrn. Und dann gibt es das YouTube. Da muss ich euch sagen, da gibt es so viel Unfug momentan, ja, auch von sogenannten Christen, die dort mit der Bibel kommen und die dann eben halt sich als die großen Wisser hinstellen. Ja, sie haben mit allen Punkten die Übersicht. Das sind so immer Dinge, die mich dann auch schon stören, wenn Leute behaupten, sie haben den vollen Überblick. Keiner von uns Gläubigen kann sich hinstellen und kann sagen, wir haben die volle Erkenntnis. Ja, allein Gott hat die Allwissenheit. Und wir, wenn Paulus sagt, dass sein Wissen, generell sein Wissen ein Stückwerk ist, wer sind wir, dass wir uns da hinstellen? Und wir müssen auch aufpassen, das möchte ich hier auch nochmal sagen, dass wir auch nicht jetzt plötzlich alle Corona-Experten werden. Wir dürfen und sollen uns eine Meinung bilden. Und es sind auch renommierte Ärzte, die sowohl das Ganze sehr ernst sehen und einige sehen das nicht so ernst. Und das müssen wir manchmal stehen lassen. Wir dürfen eine Meinung dazu haben. Ich habe auch eine Meinung und die dürfen wir auch haben. Es sind viele Widersprüche auch mit Maßnahmen. Das sehe ich zumindest so. Ja, dennoch müssen wir auch ein Stück weit uns zurückziehen und sagen, letztendlich weiß der Herr alles. Ja, natürlich dürfen wir und sollen wir auch wachsam sein. Und wir dürfen als Christen sehr wohl auch uns positionieren. Und das sollen wir auch. Und wenn wir merken, dass der Staat eben halt Dinge machen will, um Menschen zu versklaven oder Menschen zu zerstören, dann haben wir sehr wohl auch als Christen die Möglichkeiten, auch rechtliche Mittel in Anspruch zu nehmen. Da steht nirgendwo in der Schrift, dass ein Christ da alles stehen und liegen lassen muss und einfach das alles auf sich zukommen lassen muss. Ja, das ist nochmal ein Thema für sich. Da können wir gerne auch nochmal eine Bibelarbeit drüber machen. Aber zum Beispiel nochmal eine Sache. Es gibt auch so einen sogenannten Endzeitpropheten, der nennt sich so auf seinem Kanal, der Endzeitprophet. Der macht ja immer interessante Videos so. Man muss aber sagen, dieser Mensch zum Beispiel leugnet die Trinität Gottes. Also für den sind wir Götzendiener. Er glaubt nicht, dass Jesus Gott ist. Ja? Also jemand, der die Trinitätslehre selbst nicht vertritt. Und in allen anderen Punkten hat er auch oft eine sehr merkwürdige Einstellung. Aber er stellt sich eben halt da als der, der alles weiß. Und da müssen wir vorsichtig sein. Mir ist nochmal wichtig, euch dann nochmal etwas zu sagen. Es gibt ja dieses Wort des Jahrhunderts, wollte ich schon fast sagen, Corona. Es gibt ja in einigen Sprachen, ich glaube Dänisch und anderswo, heißt Corona auch Krone. Und das kommt von einer Göttin irgendwo, von den Römern. So, und da hat dann eine schlaue Frau, die da gepredigt hat, was von der Schrift schon mal nicht richtig ist, dass eine Frau predigt. Aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Die hat dann plötzlich gesagt, dass Corona schon angekündigt wurde in der Bibel und hat dann Offenbarung 6, Vers 2 zitiert. Und sie meinte, es ist ja der erste Reiter dort, da steht ja geschrieben, und ich sah und sie ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz oder eine Krone gegeben und er zog aus siegend, um zu siegen. Und nun hat diese Frau gesagt, ja, hier steht ja Krone, Corona, hier steht schon, dass dieser Reiter mit Corona siegend durch die Welt zieht. Und einige haben mich dann auch gefragt, ob das schon stimmt und so. Und ich kann dazu nur sagen, Leute, liest in der Schrift. Erstens, im Griechischen steht für das Wort Siegeskranz das Wort Stephanos. Und Stephanos, dieses Wort beinhaltet einen Kranz, der oft aus Eichenblättern waren oder Lorbeeren, manchmal auch Efeu oder Blumen oder Olivenzweige, es war so grünlich. Und dieser Kranz, der war im eigentlichen klassischen Griechischen, wurden damit Sportler geehrt, die besondere Leistung gebracht haben oder Wettkämpfer oder Militär. Bei manchen Ehen ist auch links und rechts so etwas gewesen. Diese Krone hatte nichts zu tun mit Königtum, sondern diese Krone, die heißt übrigens im Urtext nicht Corona, sondern Stephanos, also wenn, müssen wir Stephanos das Ganze nennen. Das war eben halt aber nicht die Königswürde, sondern für einen besonderen Verdienst, ob Militär oder sonst wo. Das gleiche Wort ist dann auch in Offenbarung Kapitel 4, Vers 10, die Ältesten, die die Siegeskränze nehmen und sie vor dem Lamm hin tun. Dieses Wort steht auch Stephanos. Es sind eben halt Siegeskränze für besondere Würdigung. Und da hat überhaupt nichts zu tun mit einer königlichen Krone. Die königliche Krone, dafür gibt es auch einen griechischen Begriff. Das ist das Wort Diadema. Und das war meist weiß oder goldfarben. Und das war eben halt speziell, das war die königliche Würde. Jesus zum Beispiel wurde auch eine Dornkrone aufgesetzt. Und da steht auch Stephania oder so, glaube ich, ausgesprochen, das Wort im Griechischen, was so viel bedeutet wie die gleiche Krone in Offenbarung 6,2 und Offenbarung 4,10. Die Soldaten wollten ihn für seine besondere Ehre als Soldat wahrscheinlich oder Würde so, wollten sie ihn da veräppeln, aber nicht als Königswürde. Ja? Dafür haben sie ihn den scharlachroten Mantel umgezogen. Das ist wieder was anderes. Aber die Krone selbst war keine Königskrone. Und von daher muss die Frau mal ihre Hausaufgaben erstmal machen, bevor sie irgendwelchen Quatsch ins Internet setzt. Ja? Mit diesen Siegesgrenzen ist überhaupt keine Königskrone genannt. Und das Wort, was da steht, steht auch nicht Corona. Und man sollte sich jetzt nicht auf irgendwelche Begrifflichkeiten, die aus dem Friesischen oder Dänischen kommen, beziehen, sondern im Ursprung steht da in der griechischen Übersetzung das Wort Stephanos, ja, und nicht Corona. Also einfach mal ein bisschen die Bibel lesen und dann ist auch einiges ein bisschen besser zu verstehen. Mein letzten Part, den ich habe, ist ein wichtiger Part, nämlich wie gehen wir als Gläubige mit solchen Dingen um? Das Erste, was ich sagen möchte, ist, Satan ist der Vater der Lüge und der Fürst dieser Welt. Es steht im Johannes 8, 44 und 45 über den Satan folgendes. Ihr seid aus dem Teufel, dem Vater, dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das ist die Botschaft der Schrift über Satan. Dann steht in Johannes 12, Vers 31. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Die Bibel benennt ihn als Fürsten der Welt. Und das ist er. Er darf noch seine Sachen machen, weil Gott es noch zulässt. Epheser 5, Vers 8 steht, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Das heißt, wir lebten in der Welt ohne Jesus, so sagt die Bibel, ihr wart in der Finsternis. Und deswegen ist der Fürst dieser Welt der Fürst der Finsternis. So kann man es auslegen, von der Schrift her. Und das müssen wir einfach wissen über Satan. Und Jesus Christus ist die Wahrheit und das Licht. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und da ist es jetzt wichtig, auf wen wollen wir hören? Wie gehen wir als Gläubige um? Hören wir auf solche Verschwörer, die sich im okkulten Bereich ihre Informationen rausholen? Ja, und aus von irgendwelchen Verschwörern und Theoretikern und angeblichen Ratschlüssen dieser Welt? Und wenn wir über Ratschlüsse sprechen, dann bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, als dritten Punkt, wie gehen wir als Christen damit um? Der Apostel Paulus sagt einmal in Apostelgeschichte 20, 26 einen wichtigen Satz. Und da sagt er nämlich, deshalb bezeuge ich euch heute am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn, Vers 27, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Und ich glaube, das ist der ganze Ratschluss Gottes, auch der Heilsplan Gottes. Wenn ich von der Schrift weiß, wie Gott die Vergangenheit sieht, die Gegenwart und die Zukunft, dann weiß ich Bescheid. Propheten wie Daniel Kapitel 2, 7, 9, die haben Weltgeschichte vorausgesagt. Ja? Und darauf muss ich mich konzentrieren. Und alle Voraussagungen der Schrift, der Propheten, des Wortes Gottes, sind eingetroffen. Da hat sich noch nie einer verspekuliert. Sind alle eingetroffen. Und deswegen tun wir gut daran. Ihr dürft euch gerne auch nochmal meine Predigtreihe anhören. Endzeitkompass, das sind vier Teile. Da beleuchte ich die zukünftige Gegenwart in verschiedenen Bereichen, Wirtschaft, Politik, Religion. Und da wissen wir vom Wort Gottes, was auf uns zukommt. Deswegen müssen wir da nicht durchdrehen, sondern wir dürfen entspannt bleiben. Und das können wir auch, weil wir den Ratschluss Gottes ein Stück weit kennen. Ein trauriger Zustand, das muss ich sagen, wie gehen wir als Christen damit um, ist leider so, dass viele Christen diesen Ratschluss nicht kennen, weil sie ihre Bibel so gut wie nie lesen. Paulus muss einmal sagen im 1. Korinther 15, 34, werdet rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Das ist ein Trauerspiel, dass manche Christen auch einfach so gut wie gar nichts wissen von der Schrift, vom Heilsplan Gottes, weil sie sich mit diesen Dingen überhaupt nicht beschäftigen. Aber von morgens bis abends ziehen sich viele ein YouTube-Video nach dem anderen von diesen Verschwörern an. Das ist auch eine Schande. Hebräer 5, Verse 11 bis 14, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Das heißt, wenn ich in der Schrift zu Hause bin, dann kann ich auch unterscheiden, was ist gut, was ist böse, was ist von Gott, was ist vom Satan. Und was ganz wichtig ist, Gott hat alles offenbart, Geschwister. In Offenbarung 1, Vers 1 bis 3 steht, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss, und indem er sie durch seinen Engel gesandte, hatte sie zu seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagen und bewahren, was in ihr geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Hier steht es, Gott hat es uns offenbart. Und die Offenbarung ist uns einfach gegeben. In Psalm 119, Vers 5, da steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wisst ihr, Das Wort Gottes gibt uns Licht und nicht irgendwelche Spiritisten und irgendwelche Geheimbotschafter, die da im Auftrag des Teufels unterwegs sind. In Matthäus 20, 25 sagt Jesus, Jesus rief sie herzu und sprach, ihr wisst, dass die Regenten, die Machthaber der Nationen, sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Hier sagt Jesus ganz deutlich, dass natürlich Menschen in Machtpositionen ihre Macht leider auch missbrauchen. Und das müssen wir einfach auch sehen. Und ganz ehrlich ist es so, klar werden auch Politiker manches Mal über die Ziellinie gehen. Und weil das so ist, Geschwister, haben wir laut 1. Timotheus 2, 1 bis 4 den Auftrag, für diese Menschen zu beten. Es ist legitim, auch Politiker mal zu kritisieren und auch Dinge zu hinterfragen, die dort beschlossen werden. Aber es ist nicht legitim, dass wir sie verteufeln und als Antichristen hinstellen und sie verachten und für sie nicht beten. Wir sollen für die Leute beten. Egal, wie verdorben sie sind, egal, wie böse sie auch sein mögen. Das steht übrigens dir und mir nicht zu, weil wir in das Herz dieser Menschen nicht rein können. Ich hoffe, dass wir das heute verstanden haben. Und wir versündigen uns, wenn wir uns anmaßen, dass wir allwissend sind. Ja? Gott ist allwissend. Wir dürfen und sollen beurteilen. Wir dürfen auch eine Meinung haben. Aber wir sollen immer wissen, auch in Galater 6, Vers 12 steht, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also das heißt mit anderen Worten, wir haben nicht den Auftrag, mit irgendwelchen Menschen zu kämpfen, Leute fertig zu machen. Und diese Dinge laufen momentan auch unter Christen. Ich finde das schlimm, dass Leute sich gegenseitig diffamieren. Ich weiß auch nicht, wo sie das in der Schrift sehen. Es werden immer mehr Videos hochgeladen im YouTube, anstatt mit dem Bruder zu sprechen. Nein, da gibt man ihnen natürlich christlich sehr schön ausgefeilt. Ja, das natürlich heißt, dass dieser Bruder ist ein wertvoller Bruder und den schätze ich auch und ich habe viel von ihm nehmen dürfen. Ja, schön Honig schmieren und dann kommt der Stich, bupp, und dann sägt man ihn ab. Ja, und dann denkt man noch, man ist richtig cool. Das ist ein teuflisches Werk, ja. Und es gibt vieles Schmieriges, das muss ich mal so hart heute sagen, auch momentan unter den Christen, dass Leute ihr Wort nicht halten, dass Leute auch nicht korrekt, vernünftig mit Leuten umgehen. Ja, man denunziert sie, man zitiert nur einige Zitate und man hat nicht auch mal den Mumm, wenn man sich verrannt hat, sich auch mal korrigieren zu lassen. Es gibt manche Brüder, die haben über andere Brüder Dinge gesagt, die sind wirklich unter aller Würde, ja. Also das geht gar nicht. Und sie sind zu stolz, das mal zuzugeben, ja. Da sollten vielleicht einige, die diese Botschaft hören, da auch mal drüber nachdenken. Und das Letzte, das ist wichtig, die Menschen dieser Welt gehen. Die Herrscher dieser Welt und ihre Reiche vergehen. Jesus Christus kommt. Sein Reich wird ewig bestehen. Die ganze Kirchengeschichte, die ganze Geschichte der Menschheit, ja, die sind alle schon mucksmäuschen tot, ja. Es gibt keinen Nero mehr. Das babylonische Reich gibt's in dem Sinne nicht mehr, ja. Alles ist zerstört. Alle liegen verwest irgendwo in der Erde oder wo auch immer. Jesus Christus lebt. Und sein Reich besteht ewig. Ja, da kann der Antichrist und der Teufel machen, was er will. Es wird eines Tages ein ewiges Reich geben in der Ewigkeit mit unserem Herrn. Und das ist unzerstörbar. Und es ist so, wir als Christen, das wissen wir vom Wort, wir müssen noch durch manche Not gehen. Ja, wir brauchen da aber auch keine Angst zu haben, weil wir wissen, dass Jesus uns zugesagt hat, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und wenn Jesus Christus, der Sieger, bei uns ist, der die Wahrheit ist, der das Licht ist, der Sieger ist, der König ist, der Herr ist, der Fürst des Lebens, dann kann uns nichts passieren. Und wenn sie uns umbringen sollen, dann sollen sie uns umbringen. Sie können sowieso nur den Leib töten. In dem Moment, wo wir sterben, sagt die Bibel zumindest uns, dann sind wir sofort beim Herrn. Und Paulus sagt, da ist es auch besser. In dem Sinne wünsche ich euch von Herzen, dass ihr euch das mitnimmt. Gott allein hat die Allwissenheit, der Mensch und die Erkenntnis, das haben wir gesehen, wo das hinführt. Der Teufel bietet seine Erkenntnis an. Lass uns darauf nicht reinfallen. Diese ganzen Geheimbünde, diese ganzen Möchtemaseher und von Dämonen inspirierten Menschen. Wir verhalten uns so, wie Gottes Wort uns sagt. Wir orientieren uns an den Heilsplan Gottes. Wir orientieren uns an den, der die Wahrheit ist. Derjenige, der sich nie verrechnet hat und nie verrechnen wird und der absolut vertrauenswürdig ist. In dem Sinne wünsche ich euch, dass wir fasziniert werden vom Geheimwissen Gottes und nicht von irgendwelchen Spekulanten. Wir sollten neu fasziniert sein vom prophetischen Wort der Bibel und von dem, was hier geschrieben steht. Und schaltet mal diesen ganzen YouTube-Kanal aus und guckt euch diesen ganzen Mist da nicht mehr an und fangt mal wieder an, eure Bibel zu studieren im Alleinsein mit Gott und besucht die Erbauungsstunden und bringt euch damit ein
und lasst uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren, verlorenen Menschen die Botschaft von Jesus Christus zu bringen, denn der Herr wird bald kommen. Möge er schenken, dass er uns wachsam findet, dass wir zu denen zählen, die mit einem brennenden Herzen auf ihn warten und dass noch viele, viele Menschen ihn als ihren persönlichen Heiland erkennen. Amen.